I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Hallo, liebe HörerInnen von Niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des jüngst zum besten Podcast aller Zeiten gewählten Podcasts aus von allen Podcasts, die gewählt wurden. Das ist nämlich Niemand wird verurteilt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder am Start seid. Und
Niemand wird verurteilt.
Ah ja, das hatte ich schon vergessen, aber es gibt es immer noch. Dieses wunderschöne Jingle wurde euch präsentiert von einer wunderschönen Frau, nämlich meiner geliebten Maria. Hallo Maria.
Hi Nilsi.
Hallo Maria Lein.
Du hast mich zum ersten Mal ohne Nachnamen vorgestellt. Ist es endlich soweit zwischen uns?
Wir können den nächsten Schritt nehmen. Na.
Ich finde es ja auch, also man sagt ja immer, man soll die Geschwindigkeit nicht den Männern überlassen, aber du hast eine gute. Deswegen mache ich mit deiner mit. Das
ist ja dieser berühmte Spruch, überlassen Sie die Geschwindigkeit nicht den Männern.
Ja.
Das ist weder, auch etwas, was man täglich auf Autobahnen
sehr beherzigen
sollte.
Weder in Beziehung noch auf der Autobahn. Na.
Das berühmte.
Und auch beim Sex übrigens.
Könntest du dir vorstellen, als jemand in die Geschichte einzugehen, die bekannt ist für ihre Aphorismen? Sprichwörter?
Habe ich ein bisschen damit selbst beantwortet.
Ja, weil das Lustige ist, ich bin ja immer mal wieder so, wenn ich mal für irgendwas ein knackiges Zitat brauche oder so, google ich ja immer mal wieder Sprichwörter so von irgendwelchen bekannten Leuten, weil da gibt es ja immer mal wieder gute Sachen, die man für irgendwelche Sachen nutzen kann, whatever, seien es jetzt Texte oder scheißegal. So, und da stoße ich immer wieder darüber, dass es tatsächlich Menschen gibt, meistens sind das Männer, obwohl mir sind schon ein, zwei Frauen vorgekommen, aber alle offenbar in einem höheren Alter, die sich dann aus Rentnerzeitgründen oder aus Lust, warum auch immer, darauf verlagern, Aphorismen zu formulieren, die einfach wirklich den Tag damit verbringen, Sprichworte zu erfinden und dann in so Internetdatenbanken einzutragen, auch mit ihrem Namen drunter als Quote, aber dann steht dahinter halt Aphorismenautor oder so. Es gibt die Leute, die
ist so ein bisschen, okay.
Und die haben halt immer so Rentnernamen, deswegen weiß oder ich habe, glaube ich, auch mal irgendwelche gegoogelt davon oder so und dann siehst du halt, dass die älter sind irgendwie. Ja. Aber es ist so, ich finde es so witzig, dass du denkst, dass das eine Beschäftigung ist.
Na, man braucht natürlich auch warum es wahrscheinlich ältere Menschen sind, ist, man braucht natürlich eine gewisse Lebensreife dafür, glaube ich.
Ich finde ja, die Drinis, schöne Grüße an dieser Stelle, haben das
stimmt.
Ja ganz am Anfang mal gemacht. Da haben sie in einer der ersten Folgen, haben sie ja selber auch ein Sprichwort erfunden. Ich
stimmt.
Glaube, wer abbeißt, muss auch kauen.
Nee, ich glaube irgendwie so.
Genau, irgendwie genau. So. Was ich auch ein super Sprichwort finde.
Das ist ein super Sprichwort. Das hat mir letztens auch jemand geschickt. Weißt du noch, wir hatten doch dieses kleine Sprichwort-Battle in WhatsApp und dann habe ich davon ein Screenshot gepostet. Ja. Und da hat mir das auch jemand geschickt. Ja. Das ist ein super Sprichwort. Das
ist ein sehr, sehr gutes Sprichwort. Also man merkt, es geht da nicht ums Alter, sondern es geht um so ein Gespür dafür, was ein Sprichwort sein. Man muss so ein sehr interessantes sprachliches Gefühl dafür entwickeln, Aphorismen zu formulieren. Und das Witzige ist, dass die Leute, die sich sozusagen hauptberuflich oder zumindest die als AphorismenautorInnen in Erscheinung treten wollen, die lassen dieses Gespür oft missen.
Das stimmt, das stimmt. Ich suche manchmal Zitate für Vorträge,
ja,
die ich dann sozusagen, weil was ich nicht gerne mache, ist die Inhalte, die ich in Vorträgen erzähle, auch auf die Wand zu schmeißen,
mhm,
wie man so schön sagt, mhm, im Vortragsbusiness.
Mhm.
Und deswegen versuche ich immer entweder Bilder oder Zitate oder irgendwas zu finden, was zu dem passt, was ich gerade erzähle.
Ja.
Und da stolper ich auch manchmal über Sachen, wo ich denke, das ist ja einfach nur ein Satz.
Ja, genau.
Also,
in einem Wald wächst Moos.
Ja, das ist so, wenn die Sonne scheint, wird's warm. Ja, verstehe, wo ihr hin wollt. Aber ab wann bist du ein Sprichwort?
Das stimmt.
Das ist unsere neue Kategorie.
Weil
Sprichwort oder Satz? Das ist unsere neue Rubrik, Nils.
Ne, für einen Aphorismus muss ja ein gewisses Bild aufgemacht werden. Also es darf ja eben keine reine, es muss ja eigentlich fast immer eine Metapher sein. Eigentlich,
ja.
Ein Sprichwort muss eigentlich immer eine Metapher sein,
ja,
oder? Gibt es ein Sprichwort, das keine Metapher ist?
Bestimmt.
Sag mir mal, nee.
Doch,
gibt's nicht. Nein.
Sind die Hühner platt wie Teller, war der Traktor wieder schneller.
Ja, aber das ist ja, also erstmal ist das ja ein Witz und kein Aphorismus.
Ja, aber viele Aphorismen sind ja auch so eine Art Lebenswitz.
Nee, ich glaube, es muss immer, ich glaube,
ja,
es
ich
muss
weiß
immer,
schon, was du meinst.
Eine Metapher sein.
Okay. Meinst du?
Ja, sonst wird es ja gar nicht.
Ja, du hast ja recht, sonst wäre es kein Spruch, ne?
Ich bin hier jetzt gerade mal in so einer Aphorismen-Datenbank.
Ja.
Haben wir natürlich erstmal ein bisschen Goethe und so.
Ja, ja. Aber auch Goethe. Also bei Goethe empfinden wir ja heute Sachen als Sprichworte, die in seiner Zeit ein Satz waren.
Das stimmt. Hier haben wir jetzt viel Gott.
Also was ist dein Lieblingsspruch?
Mein Lieblingsspruch?
Also meiner ist, glaube ich, nach Fest kommt ab. Den hat mir mal jemand gesagt im Zusammenhang mit meiner Art, Beziehung zu führen. Und weil ich dann auch manchmal so ein bisschen, anhänglich war. Und da hat mir dann mal jemand gesagt, nach Fest kommt ab. Ist ja eigentlich ein Handwerkerspruch.
Ja, aber ist ja auch ein guter Lebensspruch. Also.
Und ich wollte seitdem dann immer, wenn ich meine Biografie schreibe, nur über meine Liebesbeziehung, geniale Idee übrigens, Leute, haltet mich auf, und die sollte den Titel tragen, nach Fest kommt ab.
Ich glaube, mein Lieblingsspruch war eigentlich fast immer, Hetze und Könze sind die ärmsten Brüder.
Mm. Was ist eigentlich mit Wiedersehen macht Freude? Nicht so ein richtiger Spruch, ne?
Doch. Ja.
Nee, so wegen Metapher.
Ach so.
Weil wenn du mir jetzt, wenn ich mir jetzt von dir einen Bleistift leihe und
okay,
du sagst,
ja, na,
Wiedersehen
das
macht
ja,
Freude.
Ja, das stimmt. Ne? Das ist eher ein Kommentar.
Aber ein witziger Kommentar.
Witziger Kommentar, klar. Also ich habe jetzt zum Beispiel, hier sind ja jetzt zum Beispiel Aphorismen, hier sind zum Beispiel Autoren, deren Namen ich noch nie gehört habe. Und hier ist zum Beispiel von Michael Schäuble, der geboren 1975, das ist alles, was hier jetzt Info steht, von dem stammt der Aphorismus, der Schmerz über den Verzicht ist geringer als die Trauer über den Verlust. Da bin ich gerade noch, da sage ich gerade noch, okay, der hat immerhin
also
versucht, so einen Klang.
Ist ein Gleichnis dann
auch. Er versucht,
auch so,
ne? So einen Sound zu finden, genau. Jetzt haben wir hier jemanden namens Martin Gerhard Reisenberg, Diplom-Bibliothekar und Autor, steht dahinter. Von dem direkt zwei Aphorismen hintereinander, das ist auf jeden Fall immer ein Zeichen dafür, dass sogar drei hintereinander, vier hintereinander, okay, da haben wir so einen. Uns ist einer ins Netz gegangen, Maria. Von dem ist zum Beispiel folgender Spruch. Zum Glück für alle Beteiligten lässt sich kein Mensch aus einer Mücke machen. Und da ist es, da will er witzig sein.
Mm.
Da will er auch quasi so ein bisschen dieses Mücke-Elefant-Ding nochmal aufmachen.
Hm.
Aber
ich verstehe es gar nicht so
sehr
richtig.
Bemüht.
Soll ich dir mal, willst du da noch weitermachen? Weil ich könnte zwischendurch mal die Definition von Aphorismus.
Also ich habe hier
bringen.
Noch einen,
oh,
noch einen
okay.
Aphorismus von Reisenberg. Betrunkene sind häufig geteilter, weil doppelter Ansicht. Das ist richtig bemüht. Da hat er richtig, da merkt man richtig, wie er im Kämmerlein saß und gedacht hat, ich muss hier jetzt mal Betrunkene sehen, alles doppelt, wie kann man da.
Und na, vor allen Dingen, also was es für mich schwach macht, ist,
ja,
dass es nicht stimmt.
Ja.
Also ich finde, so eine Redewendung, die nicht stimmt, ist sowas wie, nachts ist auch der Mond lila. Und dann sitzt man halt da und denkt, klingt halt erstmal gut. Das stimmt halt aber das nicht. Stimmt.
So wie hier noch einer von ihm. Muss ein Finger auf eine offene Wunde gelegt werden, wird sich stets der Schmutzigste dieser Aufgabe unterziehen. Hä?
Was?
Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Dieser Aphorismus ist an den schmutzigen Haaren herbeigezogen.
Ich glaube, wir haben es hier mit einem Aphorismusbetrüger zu tun.
Aphorisiakum.
Nee, bei ihm halt nicht. Ja. Ich habe zwei interessante Infos, Nils.
Ja,
und
schieß los.
Wir können dann auch gerne nochmal, wir können das gerne weiter durch die Folge streuseln,
ja,
wenn du möchtest. Weil ich sehe schon an deinem Gesicht, was mir kaum zuhört, sondern schon die nächsten witzigen Aphorismen liest.
Naja.
Also, ein Aphorismus ist ein selbstständiger, einzelner Gedanke, das finde ich schon mal gut formuliert, ein Urteil oder eine Lebensweisheit. Er kann aus nur einem Satz oder wenigen Sätzen bestehen. Oft formuliert er eine besondere Einsicht rhetorisch als allgemeinen Sinnspruch. Dagegen gelten Auszüge aus anderen Texten wie geflügelte Worte oder pointierte Zitate literaturwissenschaftlich nicht als Aphorismus.
Ja, das ist das.
Pass auf, ein Verfasser von Aphorismen wird als Aphoristiker bezeichnet.
Verstehe.
Aber ich habe jetzt, pass auf, jetzt, ja. Nils.
Ich mache mein Getränk auf, weil hier kommt jetzt anscheinend
was. Jetzt kommt was Krasses. Seit 2004 findet in Hattingen an der Ruhr alle zwei Jahre ein deutschsprachiges, inzwischen internationales Aphoristikertreffen statt. Und ich weiß ja, wo wir demnächst, was da los ist mit uns.
Das ist natürlich oder? Geil, wenn man auf so ein Treffen geht, wo sich alle immer nur so, ja aber hier, pass auf, ne, wer abbeißt, muss auch kauen. Ja, aber denk daran.
Ja, aber sind die Drinnis auf dem Weg dahin? Haben die Drinnis da einen eigenen Stand? Eigentlich sind die Drinnis da Keynote-Speaker.
Es ist ja draußen, deswegen wird es keinen
Sinn
machen.
Ja, aber da kann man doch remote sich übertragen lassen in Ruhe.
Aber es wäre auf jeden Fall ein Treffen für uns alle, wo wir alle hingehen sollten. Und mit Sicherheit, also Martin Gerhard Reisenberg da, von dem unter anderem auch der Aphorismus stammt, der Dümmere gibt nachträglich nach.
Okay, also er ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, mal hier aphoristische Stilmittel. Und da kommen jetzt ein paar Beispiele, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Aphorismen sind, Nils.
Ja.
Ein aphoristisches Stilmittel ist die Paradoxie. Zum Beispiel, die Geschichte lehrt, wie man sie fälscht.
Okay.
Oder, bevor ich mich aufrege, ist es mir gleich egal.
Das ist fast wieder ein bisschen witzig.
Und dann ein weiteres, und jetzt, Leute, kleine Content-Warnung für Sexismus. Aber der nächste Aphorismus, Alogismus, sind nackte Frauen intelligent? Das ist der Satz.
Sind nackte Frauen intelligent?
Ja.
Diese Frage als Aphorismus.
Ja. Die ist ein Aphorismus mit dem Stilmittel Alogismus.
Also eine Allegorie.
Es ist ein Alogismus ist eine moderne Kunstrichtung, die einen unlogischen Sachverhalt ausdrückt.
Ach so, Alogismus sozusagen.
Ja. Sind nackte Frauen intelligent? Ich glaube, es ist ein Wichserismus, mit dem wir es hier zu tun haben.
Nee, es ist ja quasi so, nachts ist meist kälter als draußen. So, verstehst du?
Okay.
Darum geht's. Das ist ja auch ein Alogismus.
Mhm. Kennst du dieses Märchen? Mir fällt gerade der Anfangssatz von diesem Märchen. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein kahlgeschorener Hase auf dem Acker Schlittschuh lief.
Das ist ja schon ein Gedicht eigentlich.
Ja, ist auch ein Gedicht. Kennst du das?
Nee.
Ist so ein Märchenbuch, was ich als Kind hatte, was nur die ganze Zeit so war. Also immer so Sachen, die sich widersprochen haben.
Mhm.
Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein kahlgeschorener Hase auf dem Acker Schlittschuh lief. Warum kann ich das noch? Ich bin interessiert daran, wie mein Gehirn funktioniert, werde es aber nie erfahren.
Hier ist noch ein Spruch
von
Martin Gerhard Reisenberg. Also in dieser Aphorismen.de-Datenbank sind…
Hier ist übrigens berühmte Aphoristiker. Meinst du, er taucht da auf oder nicht?
In der Aphorismen.de-Datenbank sind wohl 219.000 Aphorismen, 219.210 Aphorismen stand jetzt. Ich glaube, dass davon mindestens 219.000 von Reisenberg stammen. Weil der ist hier überrepräsentiert.
Er ist hier in der Liste der berühmten Aphoristiker des 20. Jahrhunderts nicht dabei.
Na, das wird aber noch. Von ihm stammt nämlich zum Beispiel der Aphorismus Ostdeutscher Neonazismus, auch eine von Erichs sogenannten späten Rachen.
Okay.
What is happening?
Also, ich glaube, womit Herr Reisenbach das hier verwechselt, ist so ein politisches Meinungsforum. Und ich glaube, dass er denkt, er kann uns hier über Betrunkene, über Politik, über also seine Werte einfach mal ein paar Aussagen treffen. Und irgendwer hat nie verstanden, was er schreibt und dachte, Aphorismus.
Ja. Wir haben hier einen Aphorismus von Ulla Leber, geboren 1934, offensichtlich auch eine moderne Aphorismen-Autorin. Die schreibt, Windmühlen drehen sich im Kreise, wandeln Wind zur Energie. Ich drehe mich auf meine Weise, doch Kraft gibt es mir nie. Da sind wir schon, da sind wir quasi schon versmaßmäßig
in einer
schwierigen
sicher,
Ecke gelandet.
Ob ein Aphorismus eine Redewendung ist, Nils. Ob wir nicht mittlerweile, weil alles, was wir uns hier aktuell gerade vorlesen,
ja,
hat ja nichts mit, wenn der Stein rollt, setzt er kein Moos anzutun.
Wir haben hier okay, noch einen Aphoristiker, nee, nämlich Manfred
du
Schröder.
Du antworte mir einfach, wenn du mal Zeit hast.
Manfred Schröder, deutsch-finnischer Dichter, Aphoristiker und Satiriker steht hier. Geboren 1938, von ihm stammt An den Fuchs. Wäre ich eine Gans, du könntest mir gestohlen bleiben.
Okay, pass auf. Ich habe jetzt, jetzt wird's deep.
Ja.
Karl-Heinz Deschner,
ja,
angeblich berühmter Aphoristiker, was ja schon eine Analogie ist, oder was, wie das heißt, Anlogik, Allogik,
Allogie.
Pass auf. Ein Aphorismus ist der Versuch, schon den Ton als Konzert auszugeben. Mm. Oder? Mm. Oder?
Das ist gut. Das ist gut.
Ich finde es auch ein gutes Ende für dieses Thema.
Einen habe ich noch. Einen
Nils,
letzten.
Aber der war so gut.
Bestimmt, aber einen Abschluss. Gib mir noch diesen
aber
Abschluss.
Aber wenn der nicht so gut ist, bin ich richtig sauer und schneide dich komplett aus der Folge.
Von Katrin Breuker. Ein Abschluss von Katrin Breuker. Steht auch kein Geburtsdatum dabei, aber der Namen nach scheint sie eine junge Frau zu sein. Und sie hat, von ihr stammt folgender Aphorismus, der, muss man ja sagen, täglich in den Kneipen dieses Landes
schon
gehört
wieder
wird.
Das freche Gesicht.
Die Liebe ist der Meister eines Puppentheaters. Du hängst an ihren Fäden und sie führt dich, wohin sie will. Oder du fällst und sie lässt dich liegen. Punkt, Punkt, Punkt.
Okay. Also es ist ja ganz, ganz oft, dass Meister eines Puppentheaters ihre Puppen am Ende einfach liegen, ja, lassen. Das ist ja wirklich, ist so, da gab es ja eine Zeit lang richtig auch hier in Berlin mit der BSR Gespräche, weil überall diese Puppen hier rumlagen, weil die nicht weggeräumt. Es war schlimmer als die Zelte nach dem Wacken.
Muss man wirklich sagen, also was da, los war. Wacken ist ja ein sehr ordentliches Festival, da wird der Campingplatz immer sehr gut aufgeräumt, im Gegensatz zu vielen anderen Campingplätzen, weil die aber auch so Belohnungen dafür haben, wenn es besonders gut aufgeräumt
okay,
ist.
Okay, dann lass mich jetzt den Abschluss machen, ja, weil ich habe einen besseren.
Was?
Ja. Helmut Arnzen
Helmut,
hat gesagt, klar, im Aphorismus ist der Gedanke nicht zu Hause, sondern auf dem Sprung.
Verstehe. Da steckt auch viel drin. Ich fand den mit dem Ton ein bisschen besser.
Ja, ich auch, aber ich wollte es halt, das war halt der Abschluss eigentlich, den du mir kaputt gemacht hast, weil naja.
Ja, aber du, diese Puppentheater, diesen Puppentheater-Aphorismus, der wäre dir sonst entgangen, wenn wir da einfach Schluss gemacht hätten.
Ja, es wäre richtig schlimm gewesen.
Ja, eben.
Ja, so richtig, ja, schlimm.
Hättest du überhaupt kein gutes Gleichnis für Liebe, was,
nee,
Liebe bedeutet.
Ja, aber jetzt gerade in der Situation kommt mir das sehr zugute, dass ich das habe. Ich fühle mich hier auch nämlich von einem Puppenmeister des Wahnsinns in diese Situation getragen.
Verstehe. Aber pass auf, dass er dich nicht, die Fäden nicht liegen lässt.
Ja, pass ich auf, Nils. Ja. Also ich fange heute mal an mit einem Geheimnis, was dir geschickt wurde, was wir ganz kurz, da will ich nur jemanden beruhigen, oder können wir beide.
Oder grüßen oder was? Oder?
Beruhigen. Ja. Ich aus FFM, ich übersetze mal Frankfurt am Main.
Richtig.
Liebe Boy aus Berlin,
ja,
schon mal gut. Max, aber Angst hinzuziehen wegen zu viel Partylife.
Marx wie in Engels oder?
Nee, Marx.
Es gefällt
S,
mir.
Ja. aber Angst hinzuziehen wegen zu viel Partylife. Da kann ich dir aus erster Perspektive sagen, ich schaffe es seit mittlerweile bestimmt anderthalb Jahrzehnten, dem Partylife aus dem Weg zu gehen und man lässt mich hier noch wohnen.
Es ist auch witzig, dass das jemand aus Frankfurt sagt, weil wenn irgendeine Stadt in Deutschland partymäßig eigentlich mindestens ebenbürtig zu Berlin ist, dann ist das Frankfurt am Main mit dem wichtigsten und größten Teil der Techno-Szene in Deutschland neben Berlin.
Aber was, wenn man jetzt eher Rockparty?
Na gut, bei Rockparty weiß ich es nicht so, da bin ich nicht so drin, aber hier gibt es auch nicht so viele Rockpartys in Berlin.
Da sind wir nur nicht so drin.
Wo mag denn hier eine Rockparty sein?
Na, hier in einer, war nicht immer Rockparty,
gibt's
im
Sage
im Rosis?
Rosis in Kreuzberg? Hm? Das ist so klein, da kommst du sowieso nie rein. Da sind doch 20 Leute, drin sind, das ist doch voll.
Aber und früher war auch in White Trash immer Rockparty.
Im Sage war immer, aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Kantine gibt's auch. Also gibt's schon. aber ich wollte eigentlich nur mal zur Sicherheit sagen, also ich gehe seit Jahrzehnten nicht mehr auf Partys in Berlin und das funktioniert ganz gut. Ich höre ja da eher die Angst raus, dass der Partner dann so viel feiern geht. Und du sozusagen diese Fernbeziehung nutzt, als Schlupfloch nicht mitfeiern zu müssen. Und da kann ich dir aus unserer Beziehung sagen, Nilsi geht nämlich immer noch sehr, sehr gerne feiern. Immer noch. Wir sind ja kurz vorm Ende.
Das muss man wirklich sagen, ja.
Und ich halt nicht und das funktioniert schon auch. Also Nils geht einfach mit anderen Leuten feiern und ich bleib zu Hause. Und
treffen wir uns wieder hier.
Ja, also dieses... Oder wir gehen auch manchmal zusammen los, sogenannte zwei Schlüsselabende und ich glühe mit vor oder so und hau dann ab und gehe wieder nach Hause und jetzt sie geht feiern. Das funktioniert echt super. Also du musst keine Angst haben vor Berlin als Partystadt und tatsächlich auch vor allem, wenn du aus Frankfurt kommst. Ja. Das ist dann wahrscheinlich eher ein Gespräch zwischen dir und deinem Boy. Wenn der ein Problem damit hat, dass du nicht immer mitkommst feiern, müsst ihr mal, schick ihn vorbei. Weil nach Fest kommt ab. Und damit meine ich das Fest des Feierns.
Ja, aber wer hält die Fäden? Wer ist der Puppenspieler in dieser Beziehung?
Ja. Das machen wir nächste Folge.
Nee, aber ich finde auch, dass das ist ja auch so ein Trugschluss, dass eine Beziehung nur geht, wenn beide die gleichen, also ich meine, feiern gehen ist ja ein spezielles Interesse. Das ist ja nicht einfach ein Hobby oder so, sondern das hat ja, da gehört ja eine große Erzählung dazu sozusagen.
Und auch ein physisches Commitment.
Genau, und auch da gehört ja auch irgendwie mehr dazu, als wenn jetzt einer irgendwie, der eine puzzelt gerne, der andere hasst es. Das ist ja irgendwie easy zu lösen. Aber ich finde, dass wenn einer gerne feiern geht und der andere nicht, ist auch easy zu lösen, weil man muss es nicht als Hobby behandeln, aber ich finde, es ist ja trotzdem eine Art Spaß, die einen mehr mögen und die anderen weniger. Und selbst das ist ja auch phasenmäßig im Leben immer unterschiedlich.
Ich finde es auch so, dass es physische Gründe hat. Also du verträgst zum Beispiel einen Kater viel besser als ich. Und
ist das physisch? Körperlich? Ist körperlich physisch?
Ja, das ist 1:1 die Übersetzung.
nee, physisch, Quatsch. Physisch ist ja auch, dass der Apfel vom Baum fällt. Das hat ja nichts mit Körper zu tun.
Ja, aber wenn ich jetzt vom Menschen rede, gibt es physisch und psychisch.
Okay.
So. Und es ist auf jeden Fall ein körperliches, also man merkt es körperlich schon, wenn man feiern war. Und ich meine, ich will jetzt übrigens gar nicht so unterstellen, dass man nur besoffen feiern kann. Mhm. Aber mir hilft Alkohol schon sehr, irgendwie loszulassen und zu dancen und so Bock zu haben und so, diese Hemmungen so ein bisschen runterzufahren. Also das gehört für mich schon ein bisschen dazu. Und ich finde es auch unangenehm, also ich persönlich finde es unangenehm, nicht betrunken zu sein, wenn um mich rum die Leute betrunken sind. Also entweder mache ich da mit oder ich gehe nach Hause. Aber ich kenne auch Leute, bei denen es übrigens nicht so ist, die es gut aushalten. Deswegen kommt bei mir, mir macht Feiern so richtig Spaß, wenn ich so nicht besoffen bin, aber so schon 3/8 in der Krone habe.
Ja.
Und das heißt aber dann, wenn ich dann auch lange aufbleibe und den ganzen Kram, dass es mir wirklich, dass ich dann 2-3 Tage damit zu tun habe. Oder 1-2 Tage.
Ja.
Und du halt nicht so.
Doch.
Ja, aber anders als ich. Mir ist halt richtig übel. Ich kann nicht aufstehen, ich kann quasi nicht existieren.
Ja.
Und und du bist halt dann so ein bisschen knatschig.
Nee, mir geht's auch 2 Tage dreckig mittlerweile, aber ich sehe das als Verdienst.
Ja, aber dafür gearbeitet. Weil dir halt nicht, weil dir zum Beispiel nicht kotzübel ist. Doch, das ist einfach auch, ein Gefühl, mit dem kann man nicht, du hast bisher immer behauptet, dass dir nicht übel ist, sondern dass du Kopfschmerzen hast und schlappi bist. Jetzt plötzlich, hier, vor all den Menschen, behauptest du, doch, mir ist übel, nur mir den Boden unter den Füßen überhaupt wegzukramen.
Nicht, überhaupt nicht. Mir ist nicht immer übel, aber manchmal ist mir auch übel. Also meine Kater sind...
Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Meine Kater sind sehr unterschiedlich, aber ich kann die so embracen, weil ich finde, dass das eben dazugehört. Wer feiern kann, kann auch leiden.
Ja, und ich kenne auch zum Beispiel Kater...
Evangelisches, sowas Protestantisches.
Wenn ich schlau trinke, dann habe ich auch so Schlappi-Kater und dann habe ich so Kopfschmerzen. Die kann ich auch ganz gut. Aber die ist, wo es mir einfach richtig übel geht, das halte ich nicht mehr so gut aus. Und deswegen mache ich das nicht mehr so oft. Das mache ich wirklich nur noch, wenn es irgendwie jemand heiratet oder einen runden Geburtstag hat oder wir irgendwie in so einem besonderen Ort sind. Und deswegen gehen wir getrennt feiern. Und ich finde, das sollte auch schon viel früher okay sein.
Ja, also ich greife nochmal auf, wo ich stehen geblieben bin.
Das ist ein bisschen passive-aggressive, mein Freund.
Active-aggressive.
Okay, ich leg mal mein Mikro weg. Nils ist jetzt dran.
Ich glaube, dass das eben unter andere Skills erfordert, als ein Hobby zu tolerieren, aber ich glaube, dass das in einer Beziehung ganz wunderbar funktionieren kann, wenn man unterschiedliche Feierbedürfnisse hat und Feierimmons hat und so. Ich glaube, dass, weil immer so getan wird, als wäre das auch eines der Dinge, die sehr gleich sein müssten in der Beziehung. Man da einen ähnlichen Jeeper oder Zugang zu haben muss, das ist, glaube ich, totaler Kappes, weil bei uns funktioniert das ja sehr gut. Wir haben ja dann so diese Deals, dass ich, wenn ich nach Hause komme und dran denke, im betrunkenen Kopf, ich dir noch eine SMS schicke, in der steht, bin zu Hause, mich dann irgendwo schlafen lege und du, wenn du dann nachts aufwachst und denkst, wo ist er, und dann die SMS siehst, weißt, ah, ist zu Hause, ich kann beruhigt weiterschlafen.
Ja.
Das ist ja zum Beispiel auch ein sehr...
Ich leg dir manchmal auch einen Zettel hin.
Manchmal legst du mir auch einen Zettel hin und das ist ja, sind ja alles raffinierte Hacks, um das irgendwie beziehungskonform gestalten zu können.
Manche Leute finden es halt, glaube ich, irgendwie komisch, getrennt wegzugehen, weil sie denken, da stimmt irgendwas nicht. Und was ich aber auch finde, was auch viel normaler werden sollte, ist, zusammen loszugehen und einzeln nach Hause zu gehen. Dass man nicht immer diese, weil ich kenne das total aus meinem Freundeskreis, wenn die eine Partei einer Partnerschaft nach Hause will, dass die andere dann mit muss. Dass man dann geht.
Oder einzeln loszugehen und zusammen nach Hause zu kommen.
Jetzt muss ich kurz, das war jetzt Mathe. Ich habe mir jetzt gerade versucht, wann ist das denn? Okay, ja, aber jedenfalls wollte ich das nochmal sagen, dass das auch völlig okay ist. Wenn eine Person sagt, du, ich bin müde, ich will nach Hause, dass die andere Person weder sich gegiltrippt, also dass man die andere Person nicht gilt-trippen sollte, mitkommen zu müssen, wenn diese Person noch Spaß hat. Und keine der beiden sollte das wollen. Wenn man sagt, irgendwie, wenn du noch Fun hast, dann bleib.
Ja.
Und das muss dann auch echt okay sein.
Das
und
muss dann auch so gemeint sein.
Ja. Und ich finde, dass das überraschend, also ich sehe das überraschend selten. Man hört dann echt, ja, irgendwie meine Freundin oder meine Frau ist irgendwie, oder mein Mann ist irgendwie müde, ich wäre noch geblieben, schade, naja, wir müssen jetzt los. Das ist doch Quatsch.
Ja.
Verstehe ich nicht.
Verstehe ich auch nicht. Ja, auch Quatsch.
Weil worauf ich auch gar keinen Bock habe, ist, wenn ich früher, als du los willst, bei uns ist es halt immer so rum, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich dich mit nach Hause zerre. Und du hast wiederum auch keinen Bock, dass, wenn ich mich zwinge zu bleiben, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass ich da irgendwo sitze und du genau weißt, ich will nach Hause.
Na.
Das ist doch einfach Win-Win, wenn beides so machen, wie sie Lust haben.
Na eben, ja.
Es geht ja sogar so weit, dass wenn wir hier Partys geben, bei uns zu Hause, dann gehe ich manchmal ins Bett, wenn die Party noch läuft.
Das stimmt. Aber das finde ich nur so halb okay.
Wirklich?
Ja, ich finde, wenn man bei sich zu Hause eine Party macht, ist schon ein bisschen Commitment.
Ja?
Ja.
Okay. Naja, gut zu wissen. Auch das erzählt mir Nils erst heute und hier und hat mir all die Jahre immer gesagt, dass das voll okay ist.
Es ist ja auch okay, aber es ist auch ein bisschen cheaten, finde ich.
Ja. Okay. Diese awkwarde Situation, in der ich mich gerade plötzlich super merkwürdig
fühle. Wieso bist du denn awkward? Wieso das denn?
Weil ich das einfach super komisch finde, weil wir das ein paar Mal schon gemacht haben.
Nee, wir haben es einmal gemacht.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben es mit.
Ich beziehe es nur auf
also
einmal.
Also die 17 plus 1, da bin ich manchmal früher ins Bett gegangen. Ich bin mal an einem deiner Geburtstage früher ins Bett gegangen.
Ich denke nur an Halloween.
Ja, aber ich bin an allen schon mehrere Male früh ins Bett gegangen und du hast immer gesagt, na klar, ist doch voll okay und so. Und jetzt gerade hier vor euch fühlt sich Nils so safe, dass er das sagt, was ja gut ist für diesen Podcast, weil solche Momente müssen wir aushalten.
Aber ich hab's für mich aber ist nur, es jetzt so,
ich finde es ein bisschen unangenehm.
Ich habe es aber nur auf Halloween bezogen. Ich habe es bei den anderen überhaupt nicht mehr gewusst. Also offensichtlich war es da so okay für mich, dass es nicht…
Nee, es hat sich offenbar so aufgestaut, dass es jetzt raus muss.
Nee, überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Also ich hab's wirklich nur an Halloween gedacht.
Ja.
Weil da warst du so früh nämlich im Bett irgendwie.
Ja, der eine sagt so, der andere so. Ja, was viele nicht wissen, um das jetzt mal völlig unangenehm aufzuträufeln,
ist, wieso, aber du machst es jetzt unangenehm, dass ich das so sage.
Nee, mir ist es unangenehm.
Aber ich will…
Ich mache es nicht unangenehm, indem ich sage, sondern ich erzähle nur offen, dass es mir unangenehm ist.
Aber ist es doch…
Ist okay.
Nee, finde ich nicht okay. Ich will dich ja nicht in eine unangenehme Situation bringen.
Na, war ja auch keine Absicht. Wenn das jetzt Absicht gewesen wäre, dass du mich in eine unangenehme Situation gebracht hättest, dann hätte ich das schon gesagt.
Aber ich finde es gar nicht unangenehm.
Ja, aber ich.
Aber ich will, dass du es auch nicht mehr unangenehm findest.
Ach so, okay.
Und ich will jetzt wissen, wie ich das schaffe.
Ja, verstehe. Jedenfalls war zu Zeiten der Halloween-Party gerade meine Hochzeit. Ich finde übrigens lustig, dass man Hochzeit und Hochzeit gleich schreibt, egal.
Ja.
Meine Hochzeit meiner Zahnschmerzen.
Ah, ja.
Das war ganz kurz, bevor ich angefangen habe, zum Zahnarzt zu gehen. Und ich hatte einfach so krasse Schmerzen und war extrem stark unter Schmerzmitteln, um die Party genießen zu können.
Ja.
Und hatte das mit Alkohol nicht gut vertragen. Und war einfach deswegen für dich sehr früh, für mich okay, ich glaube um 1 oder so, völlig fertig. Also ich glaube, das waren die Schmerztabletten und der Alkohol. Übrigens, liebe HörerInnen, mischt keine Schmerztabletten und Alkohol. Das war super dumm an dem Abend von mir und ich habe mich auch am nächsten Tag nicht wohl gefühlt. Aber es waren jetzt keine super starken Schmerztabletten. Aber so deswegen, diese Kombi hat mich ein bisschen ausgenockt. Deswegen.
Aber dann ist es doch völlig okay.
Ja, nee, aber das wollte ich nur einmal nochmal kurz erklären.
Ja, ja. Warum dann nehme ich auch alles wieder zurück. Also dann war es ja auch völlig gerechtfertigt und in Ordnung und so. Ja. Also.
Aber ich finde es auch so okay übrigens. Also wenn ich einfach jetzt keine Lust mehr gab. Aber wir haben tatsächlich für dieses Jahr schon drüber gesprochen und haben überlegt, ob ich mir irgendwo ein Hotelzimmer nehme.
Stimmt.
Wenn du
dann
dich
ist es vielleicht anders. Vielleicht ist es dann anders.
Weil ich
dann
kann…
Dann bist du auch Gast.
Ja, irgendwie. Na, mein Problem ist halt, also mittlerweile, keine Ahnung, ob das eine Alterssache oder eine Einstellungssache ist, kann ich gerade ehrlich gesagt gar nicht so richtig auseinanderdröseln. Ja. Also erstmal zwischendurch, ich habe dich sehr lieb, Steffi.
Ich
hab
dich
alles
auch sehr lieb, Mensch.
Ich wusste das nur wirklich nicht.
Ja. Ich habe es auch wirklich, ich hab nur daran gedacht.
Ja, ja. Aber trotzdem, ich habe das nicht gewusst, dass du das so siehst. Und mir war es einfach ein bisschen peinlich, weil ich will nicht, dass dir das komisch ist, wenn ich dann… Also
mir ist das ja nicht komisch. Ja, ich hab's
vor den
das
Leuten
jetzt,
dann auch so.
Es war jetzt auch ein bisschen…
Ja. Nee, ist egal, pass auf. Auf jeden Fall hatten wir überlegt, ob ich dieses Jahr… Weil das, der Witz ist ja, ich bin dann ins Bett gegangen, ins Schlafzimmer, das war halt ein zuer Raum, da geht keiner rein.
Mhm.
Aber es war natürlich super laut, also ich konnte auch nicht schlafen, das war total bescheuert. Mhm. Und ich bin dann auch irgendwann nachts aufgewacht und habe irgendwie noch eine Freundin in der Küche rumrödeln sehen, die ich dann noch rausgeschmissen habe.
Mhm.
Also es war eh totaler Quatsch. Deswegen haben wir auch überlegt, ob ich dieses Jahr mir ein Hotelzimmer nehme und jetzt denken sich Leute, mein Gott, halt doch einfach durch. Ich kann das dann aber nicht.
Ja.
Wenn ich müde werde mittlerweile, dann bin ich raus. Und ich kann, dann fühlt sich hier jede Minute für mich wie eine Stunde an, die Leute noch da sind und ich will ins Bett.
Ja.
Das halte ich nicht aus. Das ist ganz krass. Und deswegen versuche ich da sozusagen eine Lösung zu finden, mit der sich keiner unter Druck gesetzt fühlt. Also weil das, bei mir kommt dann irgendwann der Punkt, das habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht, ich schmeiße dann die Leute raus.
Mhm.
Weil ich will ins Bett, ich bin fertig. Mhm. Fertig, Party, fertig. Und das ist ja auch blöd, weil noch, also ich sag mal, so eine anderthalb Handvoll Menschen hatten ja hier noch total viel Fun.
Ja.
Und deswegen wollte ich das dann nicht machen und bin dann ins Bett gegangen.
Mhm.
Aber ich glaube, es war tatsächlich auch ein bisschen diese Schmerztabletten-Alkohol-Kombi. Mhm. Aber trotzdem, also, und deswegen übrigens auch eine meiner Ideen, du kannst dich erinnern, dass ich überlegt habe, ob wir vielleicht was mieten.
Mhm.
Weil gehen ist ja auch nicht so schlimm, weil du bist ja als jemand, der mich sozusagen vertritt, dann noch da.
Mhm.
Naja. Ich bin auch in meinem Freundeskreis mittlerweile dafür bekannt, früh zu gehen, es wundert sich auch keiner.
Naja.
Es gibt einfach bei mir die Momente, habe ich fertig gefeiert, mein Sozialakku ist alle, ich bin müde, ich gehe nach Hause.
Ja.
Das ist einfach bei mir so.
Gibt's bei mir nicht.
Ja, bei dir, du hast ja die sogenannte dritte, vierte und vierzehnte Luft immer noch und dann geht's bei dir ja erst richtig los.
Das stimmt.
Und du gehst ja dann auch nachts um drei noch in Karaoke-Bar und so. Das ist ja auch alles cool, aber ich halt gar nicht und ich, ja. Bei mir kommt irgendwann der Moment, wo ich ins Bett muss und dann muss ich auch ins Bett. Das wird auch, wenn wir irgendwann noch mal jemals schaffen, unsere Hochzeit richtig groß nachzufeiern, das wird da eine Herausforderung, mich da wach zu halten.
Aber da haben wir einen ganz anderen Plan dann für.
Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, da sind wir der Sache mal auf den Grund gegangen.
Wir sind hier gar keiner Sache auf den Grund gegangen.
Nee, ich fand das nur interessant, weil ich habe das nicht gewusst, dass du das so siehst.
Es ist auch wirklich, es war jetzt wirklich sehr flapsig und es war sehr sehr unüberlegt hingesagt. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es auch nur auf die Halloween-Party bezogen und ich hatte das vergessen mit den Zahnschmerzen und deswegen war es auch ein guter Grund und deswegen nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil.
Nein, aber ich nehme jetzt Nezis Hand übrigens, weil Nezi auch ein bisschen schwitzig jetzt ist. Ich will nur auch nochmal sagen, wenn ich keine Schmerztabletten und oder Zahnschmerzen gehabt hätte, dann hätte ich es für mich auch okay gefunden.
Ich weiß ja auch, dass du das machst und es ist ja auch okay für mich. Also es ist ja, es war jetzt einfach, es war wirklich ein Gag.
Ja.
Aber kein guter, offensichtlich.
Nein, ist ja auch, wie gesagt, ich finde es ja auch okay. Also wir hatten so ein ähnliches Gespräch auch auf der Feier. Wir hatten ja so eine kleine Pseudo-Feier nach unserer Hochzeit.
Mhm.
Also Pseudo im Sinne von, es war schon total schön, aber dass nur super wenig Leute da waren.
Ja.
Also es war ja mitten in Corona und so ein ganz, ganz kleiner Kreis.
Mhm.
Also so im Sinne von unsere beiden engsten Families eigentlich nur. Und ich war auch die erste im Bett. Und ich weiß noch, dass da auch andere gesagt haben, so, hä, ist doch ihre Hochzeit und so, weil mein Fenster war offen, ich habe es gehört. Und es tat mir auch total leid, aber ich war dann fertig.
Aber bei deinem, weiß ich nicht mehr, so 38, 37, einer deiner ersten Geburtstage, die wir zusammen gefeiert haben, da war ich als Erster im Bett.
Ja, aber das war auch, ja, das war, es war druckbetankt. Weil Nils so betrunken war, so schnell, so betrunken wegen Schnäpsen. Das war Kirmes, glaube ich.
Kann sein,
also ich habe ja immer so Motto-Geburtstage.
Ja.
Und da haben mich Menschen darum gebeten, dich ins Bett zu bringen. Und das war um 22.30 Uhr und dann bist du wie Patrick Star, wie ein großer Stern, hast du dich auf dem Bett ausgebreitet und hast sofort geschlafen.
Da war ich zuerst im Bett.
Mhm. Aber das, aber
fürs Protokoll.
Zu schnell betrunken sein ist ja ein Grund, der ist gesellschaftlich anerkannt. Aber da bist du seitdem auch sehr vorsichtig.
Ja.
Das war für dich irgendwie so ein Learning.
Ja.
Weil du hast dann ja gar nicht mehr so viel mitbekommen.
Das hat mich auch sehr geärgert.
Mhm.
Das hat mich sehr, sehr geärgert. Deswegen.
Aber wir haben sehr schöne Fotos von der Party. Da waren wir beide auch schlank. Weißt du noch?
Ach. Diese Zeit.
Ja, ja. Das waren Zeiten. Aufregend.
Jetzt, irgendwie sind wir auf einem komischen.
Findest du?
In einem komischen Mut gerade.
Findest du?
Ja.
Finde ich nicht.
Findest du nicht?
Nö.
Na, dann machen wir weiter.
Ich glaube, du machst das jetzt komischer, als es ist.
Weiß ich nicht. Vielleicht fühlt es sich für mich ja so komisch an.
Ja. Willst du schneiden?
Nö.
Leute, ihr seid live dabei, wie Podcast-Geschichte gemacht
wird. Go on, shoot me.
Okay, pass auf. Gerade ein gutes, ich wusste nicht, dass das so gut passt, aber wie finde ich heraus, ob wir nur eine schlechte Phase haben oder die Beziehung im Eimer ist?
Oh, das passt aber gar nicht.
Nein, mein Schatz, das war jetzt wirklich ein Spaß. I love you.
I love you too, bei mir war es auch nur ein Spaß.
Wir machen morgen mal so ein Polling im Internet.
Ein Polling?
So ein Poll, also so ein, wo
Poll.
Leute abstimmen können.
Mhm.
Wo Leute dann abstimmen können, war es Ben jetzt ein Spaß, ja oder nein? Also soll ich nochmal vorlesen?
Ja.
Wie finde ich heraus, ob wir nur eine schlechte Phase haben oder die Beziehung im Eimer ist? Finde ich interessant.
Ich finde es ein bisschen interessant, aber ich finde es auch ein bisschen, also wenn du, also ich würde ja eher, meine erste Reflex wäre zu sagen, also wenn du das nicht weißt.
Nein, aber das ist ja kompletter Quatsch. Wie oft haben wir beide schon darüber gesprochen, dass wir in Beziehungen waren, wo wir im Nachhinein dachten, warum sind wir da nicht früher raus?
Ja, aber
es ist so schwer, wenn man drin ist.
Ich weiß nicht, also
ob man
klar,
eine Krise hat oder ob es das kommt. Wir beide waren in Beziehungen, wo wir zu lang drin waren.
Man hat ja immer erstmal nur eine Krise. Ob man eine Krise hat oder ob es durch ist, das finde ich schon, sind schon, also sehr, ist eine sehr magere Auswahl an Optionen für so einen Fall.
Findest du?
Ja.
Ich habe, also ich war in mehreren Beziehungen, wo es definitiv das Ende der Beziehung war und ich lange dachte, das ist nur eine Krise.
Ja, mit 15.
Nee, nicht mit 15, ja, schön wär's. Jetzt tu mir nicht so, Herr Beziehungsguru, als hättest du nach 15 nur noch die perfekten Beziehungen und immer zu deinen Freundinnen, sei nicht böse, Beate. Aber ich spüre, es ist mehr als eine Krise. Es ist das Ende der Beziehung.
Ja, so sagst du, wäre es ja. Ja. Aber das ist ja Quatsch.
Nee, das sage ich ja, dass es Quatsch ist. Dass man das nicht den Unterschied erkennt.
Hä? Aber das sage ich doch. Du sagst
haben
doch.
Wir die gleiche Meinung? Moment. Okay, pass auf. Jetzt passiert mal was ganz Aufregendes. Ich lass dich mal ausreden.
Ich glaube, es gibt nicht den Punkt, an dem man sagt, entweder ist es jetzt eine Krise oder die Beziehung ist vorbei, sondern die Dinge begünstigen sich ja gegenseitig. Also du musst quasi, eine Beziehung ist ja vorbei, wenn du schon lange in so einer Krise feststeckst. Eine Beziehung ist ja nicht 1, 2, 3, simsalabim vorbei. Und eine Krise ist aber auch nicht immer das Ende einer Beziehung. Also,
ob
da
du
ist
wirklich
dieser,
richtig stehst.
Ja, da ist ja dieser, ich finde Graubereich ist ein doofes Wort, aber da ist dieser Graubereich an Beziehungszeit und an Beziehungsgefühlen, Intensität, der ja dazwischen liegt und von dem aus aber auch alle Wege möglich sind. Also eine Krise muss nie, du guckst mich gerade an, als würde ich total einen Scheiß labern.
Nee, überhaupt nicht. Ich versuche dir nur zu folgen. Ich versuche sozusagen meine Gedanken zu sortieren, um dich nicht zu unterbrechen.
Eine Krise ist nie das Ende einer Beziehung. Also eine Krise kann immer auch, danach kann eine Beziehung fortbestehen. Deswegen ist das so schwierig zu sagen, ist es das oder das, weil das eine sowieso immer vor dem anderen kommt, aber nicht dahin führen muss.
Ja, ja, ja. Und die Frage ist halt, ab wann wird aus einer Krise ein Ende einer Beziehung?
Ja, aber dann ist die Krise ja schon so lang, dass…
Also du meinst, das ist eine Zeitfrage.
Ja, also das ist eigentlich nur noch das Ende einer… wenn du in einer Krise steckst und dich fragst, ist das jetzt eine Krise oder das Ende einer Beziehung, dann musst du ja quasi schon so lange in der Krise sein, dass die Beziehung eigentlich vorbei ist.
Ja, also es gibt ja sehr ungeduldige Leute. Nee, ich finde ja auch immer noch interessant, was für eine Krise es ist.
Ja, aber es kann ja sein, dass irgendwie der Partner gesagt hat, kannst du mal Klopapier holen? Nee, keine Lust. So, und dann schreibt der Partner ins Internet, ist schon das Ende unserer Beziehung.
Okay, also Professor Buckeberg löst alle eure Probleme. Ihr könnt jetzt dieses Schema auf eure Beziehung legen und genau den Haken machen, wo es noch eine Krise ist und wo eure Beziehung schon zu Ende ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gar keine Fragen mehr dazu.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Nein, ich meine, das ist doch so, es ist ja, also man sieht es oft nicht kommen, man sieht so eine Krise oft nicht kommen. Oft ist das ja, dass die quasi von, also wenn eine Krise von einem Partner ausgelöst wird, dann trägt der die ja schon länger mit sich herum, als man selber weiß.
Können wir konkret werden? Was kann denn so eine Krise sein?
Nee, kann nicht konkret werden.
Okay.
Wenn jetzt jemand denkt so, weiß ich nicht, irgendwas kotzt mich am Partner total an.
Ja, ich finde es gerade total schwer, komischerweise mich da so reinzuversetzen, weil ich gerade mir überhaupt nicht, wie man so Krisen so überhaupt verstehen kann, was denn so als Krise empfunden werden kann.
Ich will keine Kinder. Und der andere will Kinder. Mhm. Das wäre so eine klassische Beziehungskrise.
Oder einer muss so krass viel arbeiten, deswegen sieht man sich nur noch so wenig.
Oder muss ins Ausland und der andere kann aber nicht weg.
Aber es kann auch was Externes sein, irgendwie von jemandem ist vielleicht jemand gestorben oder jemand hat einen Job verloren und kann sozusagen damit nicht so gut umgehen und hat deswegen gerade keine Kraft für die Beziehung oder so, ne?
Aber das wäre auf jeden Fall gar kein Schlussmachgrund.
Nee, aber es ist halt dann die Frage, wie lang darf die Person das dann sein?
Aber das Geheimnis, das du gerade vorgelesen hast, war ja, wir sind schon länger in einer Krise. Also da gibt es ja offensichtlich eine Beziehungskrise.
Mhm.
Wann ist es Krise? Wann ist der Chaos gegessen?
Wie finde ich heraus, ob wir nur eine schlechte Phase haben oder die Beziehung im Eimer ist?
Schlechte Phase, das ist ja auch, als schlechte auch Phasen anderes, ne? hat man ja immer in einer Beziehung.
Ja.
Also nicht im laufenden Band, sondern in,
immer
kommt
mal,
in Beziehungen
du?
Immer mal wieder vor.
Absolut.
Ja.
Wann hatten wir unsere letzte schlechte Phase?
Vor ziemlich genau 12 Minuten.
Ihr wart live dabei. Live dabei.
Aber für mich noch kein Grund, das Ende dieser Beziehung zu befürchten.
Da bin ich ja froh. Also wenn nur, dann sind es nur anderthalb, die das wollen. Ja, schlechte Phase ist auch echt nochmal vielleicht ein bisschen was anderes als eine Krise. Ne?
Ja.
Schlechte Phasen, Also ich glaube übrigens auch, das ist jetzt ganz gefährlich, ne, weil wir, ihr müsst euch immer darüber im Klaren sein, dass wir
Laien sind.
Beziehungsleien. Und damit meinen wir natürlich die Tiere. Aber dass wir nur diese paar Worte von euch haben. Also wir überhaupt nicht wissen, was bei euch eigentlich wirklich los ist. Ja. Und wir abstrahieren davon und machen uns lustig und sagen, wie wir es machen würden. Aber ihr müsst natürlich für euch wissen, was davon kann ich als Rat annehmen oder gibt mir vielleicht einen neuen Gedankenanstoß. Und was davon ist halt Bullshit, weil die einfach überhaupt nicht wissen, wer ich bin und in was für einer Situation ich bin. Darüber müsst ihr euch echt immer im Klaren sein. Das ist eure Verantwortung hier.
Ja.
Aber natürlich ist jetzt so mein Bauchgefühl, dass wenn jemand sowas schreibt, diese Phase offenbar schon etwas länger andauert und ein Ende der Beziehung durchaus schon im Kopf eine Rolle, also eine Option ist.
Ja.
Ne?
Aber ist es so, wenn das Ende einer Beziehung schon gedacht wird, mitgedacht wird, dass man es dann beenden sollte?
Nö, überhaupt nicht. Ich stelle alle meine Beziehungen, die ich immer hatte, regelmäßig auf den Prüfstand und überlege, wie wäre es, wenn ich Schluss machen würde.
Hast du das bei uns auch schon gedacht?
Andauernd. Aber weil ich so ticke. Aber es ist sozusagen, andauernd jetzt nicht. Wir müssen jetzt, also in 5 Minuten müsste die Aufnahme vorbei sein. Sondern so, keine Ahnung, einmal im Jahr, alle zweimal im Jahr oder so.
An welchem Tag?
Völlig random.
Ich habe da keinen, August,
ich hab keinen Wecker dafür. Ja. Nee, aber so, wie wäre es, wenn Nils und ich nicht mehr zusammen wären? Und das finde ich quasi, also der Gedanke ist für mich so völlig absurd und da gibt es, wenn ich das denke, kein Mikropartikelchen von drin, wie es super oft bei anderen Männern dann irgendwann gab, wo ich plötzlich dachte, oh, gar keine schlechte Idee. Aber ich tick halt so, also ich tick halt auch in meinem Job so, wie wäre es, wenn ich keine Podcasts mehr mache? Wie wäre es, wenn ich nicht mehr Teil von Pool Artists wäre? Wie wäre es, wenn ich nicht mehr in Deutschland leben würde? Also ich bin ja jemand, die ständig jeden fucking Status quo hinterfragt, weswegen mein Leben auch so anstrengend ist und ich auch so eine anstrengende Person bin, mit mir befreundet oder zusammen zu sein. Weil ich immer den Status quo hinterfrage und dazu gehört auch meine Beziehung. Und da gab es aber bei dir… Es gab ein einziges Mal einen Zweifel und das war zwischen unserem ersten und unserem zweiten Date. Und seitdem nie wieder. Stimmt nicht, zwischen zweiten und dritten. Und das ist, glaube ich, irgendwie und ich mache sowas einfach ab und zu. Deswegen würde ich das sozusagen noch nicht als das ist, glaube ich, sehr persönlichkeitsabhängig und das ist für mich kein Zeichen davon, oh, nur wenn man sich das fragt.
Das wusste ich nicht und das finde ich ganz schön hart, dass du damals an unserer Beziehung gezweifelt hast.
Ja, nach dem zweiten Date natürlich, da waren wir beide ja schon richtig knietief drin. Man muss vielleicht mal dazu sagen, dass Nils mich an seinem zweiten Date überrascht hat mit…
Gut, da habe ich dich denn, Maria macht Gänsefüßchen in die Luft, überrascht.
Mir fällt gerade der Name der Sendung nicht ein, den wir geguckt haben.
Ach so, mit meiner Tochter zusammen.
Ja, aber weißt du, wir haben doch so eine…
Ja, da haben wir diese RTL 2 mit diesem Idioten da, der da diese Frauen in Thailand irgendwie…
Und ich habe so gedacht, ist jetzt so jeder Abend meines Lebens? Weil ich kann ja so deutsche Sendungen überhaupt nicht aushalten.
Aber Töchterchen und ich hatten Riesenspaß.
Ich fand es ja dann auch total lustig mit euch. Aber wir haben sowas nie wieder geguckt.
Müssen wir vielleicht mal wieder.
Ja, macht es doch, wenn ich schon im Bett bin, wenn die Party noch läuft. Nein, aber so das, also sich das zu fragen, glaube ich, ist kein, das ist, glaube ich, nur…
Nee, ja, aber okay, sich das grundsätzlich zu fragen, probably.
Aber klar, also, wenn es eine längere schlechte Phase gibt und du kommst an Punkten, will ich hier noch drin sein.
Genau, wenn du in einer Krisensituation sozusagen denkst, ist es noch, muss diese Beziehung noch weitergehen?
Ich glaube, es ist normal, das zu denken und ich glaube, es ist noch kein Hinweis dafür, ich glaube, dass das nicht zusammengehört.
Okay, wann ist es gefährlich, das zu denken? Oder wann ist es, Wann bedeutet es das aus einer Beziehung, das zu denken?
Also sich die Frage zu stellen, will ich noch in dieser Beziehung sein, ist nicht das Gefährliche. Mhm. Das Gefährliche ist, wenn die Antwort ist, vielleicht, also oder wenn man so eine Art Erleichterungsgefühl empfindet bei der Idee, mit der Person nicht mehr zusammen zu sein. Weißt du?
Ja, aber das, ja, das impliziere ich. Aber wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sage, vielleicht ist die Beziehung gar nicht mehr so sinnvoll, dann impliziert das für mich auch…
Das ist ja auch nochmal eine andere Frage. Mhm. Ich verstehe schon, was du meinst.
Das ist die Frage, die ich stelle.
Bei Nils, das ist auch für euch wichtig. Auch.
Ja, gerade war Maria gerade, würde ich sagen, das ist auch nochmal eine andere Frage.
Nee, zu Nils, auch für Leute, die vielleicht, weil wir ja eine offene Ehe führen, vielleicht irgendwann mal mit Nils auch sozusagen parallel zu uns beiden was anfangen wollen. Für Nils muss es sinnvoll sein. Also gebt euch da bitte Mühe, da muss schon auch, bringt da auch Gedichte mit und so, aber auch…
Aphorismen, ein schöner Aphorismus.
Ja, ein schöner Aphorismus.
Raphorismus.
Ein Aphorismus-Date kommt bei Nils immer gut an. Oder auch vielleicht ein Besuch im Museum. Ja. Aber spart auch nicht an philosophischen Fragen.
Was habe ich denn plötzlich gegen Museum? Ich gehe gerne ins Museum.
Absolut.
Ja.
Aber es muss halt alles sinnvoll sein.
Ich bin ja auch ein Sinnfluencer.
Wo waren das nochmal her?
Zuletzt haben wir das irgendwo gesehen, aber das, ja, war es so.
Stimmt,
albern.
Das haben wir irgendwo gesehen. Irgendjemand hat das gemacht, also hat sich so genannt.
Ja, ja, genau.
Leute, hört auf, Sachen, die sich auf innen reimen, mit Fluenza zu beenden.
Könnte auch fast ein Aphorismus sein.
Ja.
Ja. wo war ich stehen geblieben?
Das war jetzt bestimmt übersteuert.
Auf gar keinen Fall. Ich habe doch die Kopfhörer auf.
Also, ja, ich glaube, wenn an einer längeren schlechten Phase, mich würde halt interessieren, was für eine Art schlechte Phase ist es. Also, weil ich finde immer auch noch, dass es eben einen Unterschied macht, ob eine schlechte Phase aus externen Gründen kommt oder einfach… Ja, wir reden irgendwie seit 4 Monaten nicht mehr miteinander. Also weißt du, das ist halt irgendwie, oder was ist denn die schlechte Phase? Ich empfinde kein Liebesgefühl mehr oder ich habe eine Affäre oder wir langweilen uns miteinander oder ich hasse plötzlich jeden einzelnen Atemzug der anderen Person. Das sind natürlich schlechte Phasen, wo man sagen würde.
Sehr schlechte Phase.
Ja, da würde ich sagen, versuch doch mal dieses Schluss machen, von dem andere so viel reden. Also das, weißt du, ich finde das schon auch, macht noch einen Unterschied, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich diese Frage ernsthaft stellt und wenn man mit sich selbst ganz gut in Kontakt ist, das ist jetzt ein bisschen eh so, aber wir sind ja eine Generation oder auch die, nein, nicht die vor uns, aber die nach uns alle, ab uns, nach uns, die alle auch so ein bisschen selbst therapiert sind und die auch interessant finden, sich selbst und andere zu analysieren und das im Freundeskreis machen. Und wenn man sich dann mal so ganz doll abends im Bett im Dunkeln mal richtig ehrlich zu sich ist und fragt, will ich mit dieser Person noch zusammen sein, dann kriegt man darauf, glaube ich, auch eine Antwort.
Ich habe aber zuletzt gelesen, dass die Zeit zwischen 2 und 3 Uhr nachts die ist, in der man sich die schlechtesten Gedanken macht.
Oh, furchtbar. Und es ist oft die, in der ich wach werde und dann denke ich an die schlimmsten, genau, Sachen und liege dann da und habe richtig so einen ekligen Kloß im Magen und habe irgendwie Angst vor allem.
Sollte also nicht der Moment sein, in dem man sowas entscheidet oder durchdenkt.
Nee, aber was man dann machen kann, ist schnell entweder ein bisschen im Internet scrollen oder sich irgendwie eine Zeichentrickserie anmachen, damit das Gehirn sich an was anderes hängt, bis man wieder einschläft.
Naja, ich wollte nur beim Geheimnis bleiben, Maria. Und da raten, dass das nicht der Moment ist, wo man über diese Phase urteilen sollte.
Ja, und ich wollte halt gleich noch einen Ratschlag mitgeben an unsere lieben HörerInnen. Entschuldige bitte, Nils, dass du dafür keine Zeit hast.
Du bist plötzlich ganz woanders hingegangen.
Das stimmt, du hast recht.
Es ist, wie gesagt, wir können es nicht lösen, weil wir nicht wissen, was diese Phase bedeutet. Aber
glaubst du auch, dass man, wenn man sich das ehrlich fragt, wahrscheinlich schon ahnt, was die Antwort ist?
Ja.
Das ist, glaube ich, der Tipp in Anführungsstrichen.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, und das ist ja das, was ich gesagt habe, wo du mir so vehement widersprochen hast. Aber
ich glaube, ich hatte dich falsch verstanden.
Das ist ja noch nie vorgekommen.
Entschuldigung.
Nein, das ist gut, mein Schatz.
Ist eine wilde Sendung, Nils.
Ist ein wilder Ritt heute hier durch unsere Emotionen.
Es ist ein Wellenbad. Es ist ein Podcast-Wellenbad.
Das ist ein, naja, Wellenbad, weiß ich nicht. Finde ich, Finde ich jetzt nicht so einen guten
Wir werden uns heute nicht mehr einig, Leute.
Wer das Gespräch sucht, der findet oft die Wahrheit. Das ist zum Beispiel so ein Aphorismus, den es vielleicht sogar schon gibt.
Hast du den gerade ausgedacht?
Den habe ich mir gerade ausgedacht und ich könnte schwören, dass es ihn bestimmt schon gibt.
Ich google mal und du erzählst noch ein bisschen was.
Ja, dann, also heute habe ich mir heute Morgen erstmal ein Toastbrot gemacht. Aber Leute, jetzt mal im Ernst. Ich glaube, dass diesen Moment zu haben, dieses Gefühl zu haben, dass etwas irgendwie, ich habe neulich da mit meiner Bekannten, habe ich das auch beobachtet?
Habe ich nicht gefunden.
Ja, dann müssen wir das.
Aber weißt du, was mir dann angezeigt wird? Wer immer ehrlich ist, gefährdet die Liebe.
Aber das ist Julio Iglesias, oder?
Wow. Enrique Iglesias.
Ich glaube ja auch, dass immer ehrlich sein Quatsch ist, aber das hat nichts mit der Gefährdung der Liebe zu tun.
Glaube ich auch. Ich finde, man sollte nur konstruktiv ehrlich sein.
Genau.
Wenn es nicht geht, dann
White Lies.
Klemmt es euch.
Na. An dieser Stelle empfehlen wir Die Lügnerin von Friedemann Karich. Der neue Roman von Friedemann Karich.
Geht es da darum? Ach ja, ja, stimmt, hast du mir erzählt. Genau. Ich habe ihn noch nicht gelesen.
Weiße Lügen und blaue Lügen, hat er mir erzählt in der NBE.
Ja.
Sind da das große Thema. So, was ist jetzt also das Fazit der heutigen Folge? Was war eigentlich das erste Geheimnis nochmal?
Wir haben dann eigentlich nur anderthalb gemacht. Ich wollte beim ersten Geheimnis der Person sie nur kurz beruhigen, dass man in Berlin auch überleben kann, ohne Party zu machen. Da sind wir in die tiefen, dunklen Höhlen unserer Beziehung abgestiegen.
Ich finde das gut, wenn wir am Schluss nochmal so ein Recap machen.
Ja, ja.
Too long didn't read, aber erst am Ende, wenn man es schon gelesen hat.
Na toll, ich hätte also nur das hören müssen. Und wir machen es ab jetzt übrigens immer an unterschiedliche Stellen in den Sendungen. Also es ist auch nie immer am Ende.
Ja, ist gut. Also dazu glaube ich, dass man das wunderbar handeln kann. Und das auch. Und wie gesagt, ich glaube, wer aus Frankfurt kommt, ist sowieso Party erprobt und muss da keine Angst haben, da ist Berlin wirklich harmloser gegen. Das ist irgendwie handelbar. Zweites Geheimnis, wie gesagt, wenn die Phase, diese Krisenphase schon so lange geht, wenn die Phase so lange geht, dass man an den Punkt kommt, wegen der Phase, dass man denkt, oder ist es vorbei, dann muss man wahrscheinlich ein bisschen ehrlicher mit sich selbst sein.
Und wenn man auch schon externe Leute reinholt, so wie uns, ist ja auch schon ein Schritt.
Na, aber das ist ja der Geheimnis-Safe Space. Da können alle Sachen raus, die man so mit sich trägt.
Das stimmt.
Das finde ich nicht.
Nee, du hast recht. Du hast recht. Dafür ist es ja da, dass man auch schon im ersten Impuls zu uns kommen kann.
Genau. Mhm. Und wir freuen uns über alle Impulse, mit denen ihr zu uns kommt, sei es der erste, der fünfte oder der zehntausendste, denn das ist immer ganz besonders für uns, dass ihr diese Dinge mit uns teilt und dass wir hier darüber reden dürfen. Und deswegen vielen Dank an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr uns hört, vielen Dank, dass ihr uns weiterempfehlt. Lasst uns auch gerne mal schöne und positive Wertungen bei zum Beispiel iTunes da freuen wir uns tierisch drüber. Bewertet uns gerne bei Spotify mit 5 Sternen, gehen da glaube ich max. Also lasst uns gerne 5 Sterne auch bei Spotify da. Und empfehlt uns weiter, erzählt einen davon, twittert es, x't es, blueskyt es, was gibt's noch für TikTokt es, mastodont es,
jetzt
also,
schreien alle, tutet Facebook, es. Instagram, all die Dinge.
Also gebt das Wort hinaus in die Welt, dass dieser Podcast existiert und
ihr
nur
könnt
für
auch,
euch da ist.
Ihr könnt auch euer Telefonbuch nehmen. Und jede Person durchtelefonieren und von uns erzählen.
Das könnt ihr zum Beispiel auch machen, wenn ihr gerne telefoniert.
Ja, auch wenn nicht. Also ich meine, wisst ihr, geht mal die extra Mile für uns. Ist das hier eine schlechte Phase oder ist es schon das Ende der Beziehung?
Das stimmt. Deswegen vielen Dank für alles, was ihr für uns tut und vielen Dank vor allem dafür, dass ihr uns zuhört. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder hier an der gleichen Stelle.
Gleiche Welle.
Bei Niemand wird verurteilt.
Schau.
Machst du jetzt nochmal das Jingle, oder?
Ach so, soll ich?
Ich dachte.
Niemand wird verurteilt.
Nice.
Schau.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.